WDR 5 Profit, das Wirtschaftsmagazin.
Ich bin Sarah Pradl, ich grüße Sie hier mitten in der Vorweihnachtszeit. Die Zeit jetzt ist ja für viele die schönste des Jahres, für andere ist sie die stressigste und für manche ist diese Zeit im Moment aber auch etwas einsam, nämlich für Singles und Alleinstehende. Einige Singles sind es ja aus Überzeugung, die wollen sich gar nicht festbinden, sondern ihr Leben einfach leben, wie es ihnen gefällt. Andere Singles hätten aber schon gerne einen Partner und suchen auch ganz aktiv. Hier in Profit am Samstag sprechen wir jetzt eine halbe Stunde über Singles, was sie alles versuchen, um jemanden zu finden, mit welchen Problemen und extra Kosten sie sich rumärgern müssen und wer an den Singles eigentlich Geld verdient. In Deutschland leben im Moment mehr als 11 Millionen Singles, also Menschen ohne festen Partner, und viele von ihnen wollen es nicht mehr bleiben. Ein sehr populärer Ausweg aus dem Single-Dasein ist das Internet, aber das ist auch mit vielen Vorurteilen belastet.
Ich habe immer gedacht, das Rot ist Resterampe, Internet, da gehen nur die rein, die eh nichts abbekommen, und da wollte ich in diesen Kreis nicht dazugehören.
Dieses Klischee stimmt so ja nicht ganz. Eine Resterampe ist das Internet nicht. Etwa 7 Millionen Singles tummeln sich dort pro Monat in den verschiedensten Portalen und Partnerbörsen. Pamela Mucha arbeitet beim Internetportal Singlebörsenvergleich, untersucht also beruflich hunderte von Flirtbörsen. Frau Mucha, wie groß ist dieser Markt eigentlich?
Also der Markt ist riesengroß. Wir sprechen im deutschsprachigen Raum so circa von 2500 Singlebörsen. Es kommen auch täglich neue Anbieter hinzu. Wir haben auf dem Portal so um die 500 gelistet in allen großen Sparten. Also Partnervermittlung, Kontaktanzeigen, Blind Date, Seitensprung und die zahlreichen Nischen-Singlebörsen, die auch ein wichtiges Segment darstellen.
Viele von denen kosten ja auch Geld. Sprich, die verdienen ja auch was.
Ja.
Von was für Umsätzen können wir in dieser Branche sprechen?
Wenige Singlebörsen veröffentlichen ihre genauen Zahlen. Also von Parship zum Beispiel weiß man, dass die europaweit 60 Millionen Umsatz machen im Jahr. Wir beobachten ja den Markt seit 10 Jahren. Es hat ja auch einen wahnsinnigen Boom gegeben. Also innerhalb von 8 Jahren haben sich die Umsatzzahlen verachtfacht. Die Branche freut sich weiterhin über Umsatzwachstum von circa jährlich 5%. Aber das ist nicht mehr so eklatant wie in den ersten 5 Jahren.
Genau aus diesem Grund, weil es halt so ein bisschen nachgelassen hat, hatten Experten ja erwartet, dass es da jetzt in diesem Jahr vielleicht große Änderungen auch geben wird. Hat es die gegeben?
Signifikante Änderungen eher nicht. Das ist eigentlich eine sehr uninnovative Branche. Man hat sich wenige Modelle aus dem amerikanischen Raum abgeguckt. Es gab die Befürchtung, dass Facebook die gesamte Online-Dating-Branche platt machen würde. Das hat sich nicht bewahrheitet. Ja, was man so als Neuerung bezeichnen könnte, ist zum Beispiel der Boom im Seitensprung-Segment, also im Bunga-Bunga-Business. Da dehnen sich auch die klassischen Single-Börsen ganz kräftig aus, erweitern dadurch eben auch ihr Portfolio.
Was gibt es vielleicht auch noch für Außergewöhnliches? Was sind so die Sachen, wo Sie selbst vielleicht mal den Kopf geschüttelt haben?
Ja, zum Beispiel gibt es den Bauchvergleich oder es gibt so als Gegengewicht zu der Singlebörse der schönen Beautiful People.com gibt es The Ugly Bugball, den Ball der hässlichen Käfer. Da sind die wirklich coolen drin. Das sind so, Kuriositäten eben.
Sie betrachten ja auf Ihrem Portal nicht nur deutsche Singlebörsen, sondern auch die ganze Welt quasi ein bisschen mit. Wie machen sich denn die deutschen Singles und die deutschen Singlebörsen da so im Vergleich?
Deutschlands Singlebörsenlandschaft sticht wirklich hervor durch eine große Vielfalt. Die Deutschen sind nicht so zahlungsbereit wie andere Länder. Gerade auch in diesem Segment Casual Dating, also im erotischen Dating, sind die Schweden ganz weit vorn. Ganz einfach, weil die eine sehr reiche, internetaffine und eben auch sehr aufgeschlossene Single-Bevölkerung haben.
Kommen wir nochmal zum Schluss aber zu den deutschen Singles zurück. Wie groß sind die Erfolgsaussichten wirklich in einer Single-Börse oder Partnerbörse im Internet die große Liebe zu finden?
Jeder vierte Single hat schon einmal gedatet. Auch 40% aller Singles finden auch eine Partnerschaft übers Internet. Wie dauerhaft die halt ist, steht noch in den Wolken geschrieben. Ja, ist auf jeden Fall immer mal ein Experiment wert, sich da einfach neugierig mal hineinzubegeben und zu schnuppern. Denn man kann in wirklich fast jeder Single-Börse, egal welcher Couleur, kann man erstmal kostenlos reinschnuppern. Und so für die erste Neugierde ist das eigentlich eine ganz gute Sache.
Pamela Mucher vom Internetportal Single-Börsen-Vergleich mit einer Branchenübersicht. Vielen Dank. Rund 2500 Single-Börsen und Partnervermittlungen stehen Ihnen also im Internet zur Verfügung. Und da gibt es natürlich Unterschiede. Zum Beispiel bei den Zielgruppen, den Mitgliederzahlen, bei den Beiträgen, den Datenschutzbestimmungen und, und. Andreas Braun fasst jetzt für Sie zusammen, worauf Sie achten sollten, wenn Sie im Internet nach der großen Liebe suchen möchten.
Wenn man den Entschluss gefasst hat, ich melde mich an, dann ist die zweite Frage meist, ja, aber wo? Egal was es ist, Hauptsache seriös. Dazu hat Falk Murko von der Stiftung Warentest einen Tipp.
Die man durch die Werbung kennt, das sind in der Regel seriöse. Ob sie erfolgreich sind und preiswert ist eine andere Geschichte, aber die sind in der Regel einigermaßen seriös, obwohl wir auch bei denen zum Beispiel in den allgemeinen Geschäftsbedingungen viele Mängel gefunden haben.
Genau wegen dieser Mängel sollte man sich die AGB und die Datenschutzbestimmungen vor der Anmeldung durchlesen. Das ist zwar oft sperriges Juristendeutsch, aber auf einen Punkt sollte man achten.
Dass der Anbieter sagt, was er mit den Daten seiner Kunden anstellt, ob er sie weitergibt, ob er sie zu Werbezwecken nutzt, das darf er alles nicht ohne ausdrückliche Genehmigung.
Den Geschäftsbedingungen zugestimmt, Mitglied geworden, dann geht's daran, das eigene Profil zu erstellen. Da gilt es, eine gute Mischung dafür zu finden, was man preisgeben will. Zu wenig ist auch nicht empfehlenswert, sagt Murko.
Wenn man da völlig anonym bleiben will und alles falsche Angaben macht, also das funktioniert nicht. Name, Anschrift, sowas kommt natürlich niemals in Frage, keine Telefonnummer. Alle anderen Daten müssen schon stimmen, sonst sind die Erfolgsaussichten sehr gering.
Das Wichtigste ist natürlich ein schönes Profilfoto.
Man sollte ein möglichst neutrales Porträtfoto nehmen, nicht irgendwelche aufreizenden Posen oder im Bikini.
Bei einigen Single-Portalen kann man erstmal ein kostenloses Profil erstellen. Dann sind allerdings auch nicht alle Funktionen möglich. Oft kann man zum Beispiel angeschrieben werden, aber nicht antworten. Das sind oft Log-Angebote, sowas hat auch Carsten erlebt. Er konnte sein eigenes Profil nicht mal in Ruhe ausfüllen.
Der Witz ist, dass ich dazu gar nicht gekommen bin innerhalb dieser Zeit und schon von Anfang an Anfragen hatte, Nachrichten von äußerst attraktiven Frauen. Aber man kann die Nachricht natürlich nur lesen, wenn man das Testabo dann aktiviert.
Deshalb sollte man sich vorher gut überlegen, ob man für eine Mitgliedschaft zahlen will oder nicht. Früher oder später kommt es dann dazu, dass man sich mit anderen Mitgliedern schreibt. Einige sind da sehr direkt und sagen gleich, was sie wollen. Andere gehen etwas langsamer vor. Aber Falk Murko von der Stiftung Warentest nennt einen Punkt, bei dem jeder misstrauisch werden sollte.
Plötzlich kommen irgendwelche Probleme. Man ist im Ausland und kann aber den Flug nicht bezahlen. Also eigentlich kann man davon ausgehen, wenn Geld verlangt wird im Voraus, dann stimmt irgendwas nicht.
Solche Betrugsnummern gibt es nicht allzu oft. Und wenn Sie jemand mit so einer Bitte anschreibt, gibt es in fast allen Portalen die Funktion, ihn zu melden. Aber kommen wir zurück zum Positiven. Sie meinen nach ein paar Mails und Chats vielleicht, es hätte gefunkt. Dann will man die potenzielle große Liebe natürlich persönlich treffen. Aber auch da sollte man vorsichtig sein, sagt Ivona Gromek von der Verbraucherzentrale NRW.
Erst seinen tatsächlichen Namen und vielleicht eine Telefonnummer dann herausgeben, wenn man schon Bilder ausgetauscht hat und mit demjenigen auch schon mal über eine längere Zeit gechattet hat, um halt auszuschließen, dass man da vor dem Mann steht, der sich da vielleicht einen schlechten Scherz erlaubt.
Auch wenn man alle Tipps beachtet, findet man nicht immer zwangsläufig den Partner fürs Leben. Die Singleportale selbst geben im Schnitt eine Erfolgschance von etwa 30-40% an.
Einige Singles sind also bereit, für das Finden der großen Liebe etwas zu bezahlen. Aber die Portale sind nicht die einzigen, die an den Singles Geld verdienen. Die Wirtschaft hat sich schließlich auf quasi alles spezialisiert, also auch auf die Gruppe der Alleinstehenden. Olaf Birnert hat herausgefunden, welche Angebote es gibt und wer davon profitiert.
Nahezu jede Branche stellt sich auf die immer größer werdende Gruppe der Singles und Einpersonenhaushalte ein. Beispiel Lebensmittelindustrie. Die Branche geht besonders auf Singles zu, sagt Anne Schauer vom Einzelhandelsverband NRW.
Singles kaufen häufig anders ein. Sie wünschen kleinere Verpackungs- und Gebindeeinheiten. Ein zweites Angebot, das der Handel im Prinzip auch ein Stück weit genau auf diese Kundengruppe zugeschnitten hat, sind Convenience-Produkte, also fertig zubereitete Speisen vom frischen Salat bis zum Sonntagsbraten. die Singles besonders gerne kaufen.
Genaue Zahlen über Umsätze mit speziellen Single-Produkten liegen nicht vor. Fakt ist aber, sie sind teurer, zum Teil erheblich. Beispiel Butter. Das halbe Pfund kostet 99 Cent, die doppelte Menge kostet aber 1,79 Euro. Für Single Andreas Wald ist das ärgerlich.
Aufgrund meiner Haushaltsgröße merke ich eben schon, dass es ja Sinn macht, die kleineren Portionen zu kaufen. Wenn ich größere Portionen kaufe, die verzehre ich ja nun mal nicht. Insofern bin ich schon gezwungen, die kleinen Portionsgrößen zu kaufen, die definitiv im Verhältnis natürlich teurer sind.
Auch in anderen Bereichen merkt der Essener die Auswirkungen des Single-Lebens. Der 40-Jährige wohnt in einer kleineren Zwei-Zimmer-Wohnung, weil er alleine nicht so viel Platz braucht. Damit ist er voll im Trend. Immobilienunternehmen passen sich an und bauen immer mehr Ein- und Zwei-Zimmer-Wohnungen. Besonders gefragt sind barrierefreie Apartments für ältere alleinlebende Menschen. Das nächste Beispiel, die Reiseindustrie. Die Branche hat Singles als wichtige Zielgruppe entdeckt. Doch Alleinreisende müssen häufig mit Nachteilen kämpfen, meint Alexandra Hoffmann vom Duisburger Reiseveranstalter Altours.
Jeder Single hat das sicherlich schon mal erlebt, dass er sich ein Hotel buchen möchte. Dann bekommt er unter Umständen mal ein Zimmer, was nicht gerade so qualitativ hochwertig ist und muss dann zusätzlich auch noch einen Einzelzimmeraufschlag zahlen.
Teilweise betragen die Aufschläge bis zu 70%. Das Unternehmen handelt deshalb verstärkt mit Hotels günstigere Single-Konditionen aus. Bislang machen aber erst 250 von 1600 Hotels mit. Auch bei anderen Anbietern sieht es ähnlich aus. Nur in wenigen Branchen kommen Singles finanziell besser weg, wie bei den Versicherungen. Sie bieten spezielle Single-Pakete an, sagt Ingo Aulbach vom Bundesverband der Versicherungskaufleute.
Man kann über den Daumen gepeilt zwischen 20% und 30% Nachlass auf den Familienversicherungsschutz eigentlich kalkulieren, sodass also ein Single niedrigere Fixkosten hat wie ein Pärchen oder eine Familie.
Das so gesparte Geld könnte aber am Ende des Jahres gleich wieder vom Finanzamt einkassiert werden, denn Singles werden in Steuerklasse 1 eingestuft, der höchsten Steuerklasse.
Also neben der Wirtschaft profitiert auch noch der Fiskus davon, dass immer mehr Menschen in Deutschland alleine leben. Sie hören WDR 5, Profit am Samstag, und es geht heute um Singles. Einige sagen ja, mir geht es gut alleine, ich fühle mich wohl, so wie es ist. Und dann plötzlich erwischt es sie doch. Und wo könnte das gut passieren? Auf der Arbeit natürlich. Viele Menschen verbringen dort 8 Stunden am Tag oder noch mehr. Das schweißt natürlich mit den Kollegen zusammen. Und manchmal wird dann eben doch noch mehr draus. Einige Studien sagen, dass jeder dritte Deutsche schon mal eine Affäre am Arbeitsplatz hatte. Ingo Böckner ist Psychologe aus Köln. Halten Sie diese Zahl für realistisch?
Ja, in meiner Praxis höre ich das immer öfter. Da kommt das so ungefähr hin.
Ist das immer dieses Klischee, der Chef mit der Sekretärin? Oder ist das meist so auf einer Hierarchieebene innerhalb der Firma?
Eher der Chef mit der Sekretärin. Denn Status und Schönheit verträgt sich gut.
Okay, eine sehr schöne Theorie. Die Liebe am Arbeitsplatz, welche Vorteile hat das?
Liebe am Arbeitsplatz passt für viele ganz gut, weil ja beruflich schon mal eine ähnliche Ausrichtung ist. Und überhaupt die Passung ist ja ganz entscheidend für eine gut laufende Beziehung.
Wenn es sich anbahnt, halten viele Paare es ja noch geheim. Ist das empfehlenswert?
Die Geheimhaltung ist am Arbeitsplatz, auch bei der Liebe, auf jeden Fall von Vorteil, weil das geht ja oft daneben und dann sieht man ja nicht mehr so gut aus.
Genau aus diesem Grund, weil man ja am Anfang ein bisschen vorsichtiger ist, sagt man auch, dass Beziehungen, die am Arbeitsplatz entstehen, länger halten. Was halten Sie von dieser Theorie?
Das glaube ich nicht, dass Beziehungen, die am Arbeitsplatz entstehen, längere Dauer haben. Das hängt vielmehr von diesen Gemeinsamkeiten ab und auch, wie man im Alltag miteinander auskommt, also die kleinen Probleme löst. Das ist der beste Beziehungstest.
Liebe am Arbeitsplatz hat ja aber auch einige Gefahren. Wo sehen Sie da das größte Gefahrenpotenzial?
Hat jetzt nicht mehr Gefahren als irgendeine andere Liebe. Die Besonderheit ist, dass ich mich oute. Das andere mitkriegen und gerade am Arbeitsplatz wird ja viel geredet, dann natürlich auch gerade beliebt über sowas und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Also wie selbstbewusst bin ich, dass ich dazu stehe, dass es nicht geklappt hat? Und wenn es klappt, gibt es dann auch schon mal ein Problem, weil dann die anderen neidisch werden, eifersüchtig und dem Paar was nachsagen, dass sie sich gegenseitig mit Vorteile zuhäufen. Da ist ja durchaus was dran und deswegen ist es vom Arbeitgeber her nicht so gerne gesehen.
Was ist, wenn ich mich unsterblich in meinen Chef oder einen Vorgesetzten verliebe?
Ja, das Verlieben in den Chef ist schon was Spezielles, weil wir da eventuell auch so ein Abhängigkeitsproblem haben. dass man jemanden toll findet, weil er so viel Macht hat. Da würde ich doch noch vorsichtiger rangehen.
Ist es bei einem Kollegen anders?
Beim Kollegen ist das anders. Da habe ich ja keinen direkten Vorteil. Kann mich einfach so einlassen und gucken, ja, verstehe ich mich gut mit dem.
Jetzt ist ja im Moment auch die Zeit der Weihnachtsfeiern. Gibt es da Grundregeln, die ich irgendwie beachten sollte, worauf ich achten muss?
Dann ist das ja oft, wie jeder weiß, nur für diesen einen Abend. Da sollte jeder am nächsten Tag nochmal drüber nachdenken, ob da wirklich viel dran ist.
Okay, also warte ich dann erstmal, wie der Kollege, der mir vielleicht das Küsschen aufgedrückt hat, sich verhält am nächsten
wie
Tag.
Wie das am nächsten Tag noch ohne Alkohol ist.
Was ist, wenn mich der Chef antanzt, wo ich mich nicht ganz wohl beifühle? Komme ich da irgendwie elegant aus der Nummer raus oder was habe ich da für Chancen?
Dann würde ich da sehr vorsichtig sein. Das ist ganz schwierig, dem Chef dann eine Absage zu erteilen. Das hat eventuell dann auch Folgen. Da ist gut, ganz vorsichtig ranzugehen und kreativ auch.
Sich kreativ aus der Affäre ziehen, sehr schön. Ja. Abschließend noch ganz kurz Ihr einschätzendes Fazit. Liebe am Arbeitsplatz, können Sie das aus Expertensicht empfehlen oder lieber nicht?
Also ich finde Liebe immer gut, egal wo. Das spricht immer für die Liebe, wenn ich auf den ersten Blick jemand gut finde und gutes Bauchgefühl habe. Und dann am Arbeitsplatz kann es aber dann böse Folgen des Erwachens haben und die gilt es zu berücksichtigen.
Aber generell kein klares Nein.
Auf jeden Fall kein Nein. Die Liebe kann überall stattfinden.
Vielen Dank, Ingo Böckner, zum Thema Liebe am Arbeitsplatz. Wer seinen Partner im Job kennengelernt hat, der weiß ja in der Regel, was er verdient. Eine gute Voraussetzung, um die gemeinsamen Finanzen zu überschauen. Und gut, wenn man sich auch einige Kosten teilen kann. Anders ist das bei Alleinstehenden. Die müssen für alles selbst aufkommen. Solveig Bader hat eine Alleinstehende getroffen, für die das Leben an manchen Stellen ganz schön teuer ist.
Sarah Zessin ist vor 4 Wochen in ihr eigenes Reich gezogen. Eine 60 Quadratmeter große Dreizimmerwohnung in Bochum. 8 Jahre lang hat die 30-Jährige mit einer Studienfreundin in einer WG zusammengewohnt. Nun ist sie zwar unabhängig, aber sie spürt schon jetzt, das Leben in einem Single-Haushalt hat auch seinen Preis.
Rein so für die Wohnungskosten, Miete, Strom, Gas, Hausratversicherung, was man sich so geteilt hat, waren wir halt vorher so fast bei 300 Euro pro Person. Also sowohl ich wie meine Mitbewohner und jetzt sind es halt alleine für die gleichen Dinge etwas über 500. Das heißt gut 200 Euro mehr.
Auch für Telefon- und Internetanschluss muss Sarah Zessin jetzt doppelt so viel bezahlen wie früher. Sie hofft dagegen, dass sie bei den Nebenkosten im Single-Haushalt wie Strom, Gas und Wasser langfristig sparen kann. Bei den Lebensmitteln ist das allerdings schwer. Das Geld dafür hat sie früher aus einer gemeinsamen Haushaltskasse genommen. Jetzt muss sie zwar weniger einkaufen, aber dafür als Single auf kleinere Verpackungen zurückgreifen, die häufig teurer sind. Seitdem sie in ihrer eigenen Wohnung lebt, geht sie viel häufiger auswärts essen oder kauft sich Snacks beim Bäcker. Auch das geht ins Geld. Damit die Kosten nicht aus dem Ruder laufen, führt die Bochumerin ein Haushaltsbuch. Als freiberufliche Psychologin ohnehin sinnvoll.
Ich mache das schon immer, seitdem ich verdiene, dass ich mir fürs Jahr auch eine Tabelle anlege mit meinen Ausgaben und Einkünften, weil ich auch Steuern selbst zurücklegen muss und alles. Ich mache immer so eine Excel-Aufstellung und dass ich da auf jeden Fall die nächsten Monate mal genauer hingucken will und werde, wo halt das Geld hingeht oder wo auch so die kleinen Ausgaben sind, die sich summieren, also im Sinne ähnlich wie ein Haushaltsbuch.
Sarah Zessin muss auch noch einige Möbel anschaffen und die muss sie natürlich auch allein bezahlen. Unterm Strich ist für sie das Single-Leben teurer geworden. Sie muss jedenfalls den Gürtel enger schnallen im Gegensatz zu früher.
Ansonsten hat es sich ein bisschen eingependelt, so vom Studium zur Arbeit auch hin, dass ich nicht immer unbedingt so viel darüber nachgedacht habe, ob ich mir jetzt eine Hose kaufe oder ein Oberteil oder irgendwo Kleinkram oder mir beim Bäcker was hole, essen gehe. Und da muss ich, glaube ich, schon ein bisschen mehr jetzt in Zukunft wieder drauf achten, dass ich nicht ganz so verschwenderisch lebe.
Übrigens, Singles können häufig viel Geld sparen, wenn sie ihre Versicherungen kritisch unter die Lupe nehmen, raten Experten der Verbraucherzentrale. Und was die Bankkosten anbelangt, empfehlenswert ist ein kostenloses Girokonto. Infos gibt es zum Beispiel bei der Stiftung Warentest.
Viele Alleinstehende brauchen diese Tipps alle gar nicht mehr, nämlich weil sie schon älter sind und ihr Leben völlig im Griff haben. Trotzdem sind einige von ihnen aber noch auf der Suche nach einem neuen Partner. Die Suche bei den Singles 50 plus läuft allerdings manchmal etwas anders ab, denn die meisten Alleinstehenden dieser Altersklasse wissen ganz genau, was sie wollen oder eben auch nicht wollen. Heike Sekoni hat für uns mal ein solch spezielles Single-Treffen begleitet.
Sonntagnachmittag in einem Brauhaus in der Düsseldorfer Altstadt. Im Wintergarten lärmt fröhlich eine Gruppe von rund 20 Männern und Frauen. Das monatliche Treffen der Mitglieder des Seniorenportals 50+. Da ist zum Beispiel Else, 65 Jahre, seit 15 Jahren Witwe. Schon einmal hat sie bei einem solchen Treffen einen Partner gefunden. Doch dann wurde er krank und die Suche geht von vorne los. Ob sie noch einmal eine neue Liebe findet, sie zuckt mit den Schultern.
Weil die Männer, die hier verheiratet waren, die haben ganz andere Vorstellungen von Frauen, die sie vielleicht gehabt haben. Das ist jetzt schwieriger.
Neben Else sitzt Dieter, 67. Er findet, leichter wird es nicht, sich im Alter auf jemand Neues einzulassen.
Je länger man alleine ist, je mehr Marotten hat man, sag ich mal einfach.
Gerade Frauen, die lange verheiratet waren, können nicht loslassen, pflichtet Gerd bei. Ein freundlicher Witwer Ende 60.
Was der Ex denn noch für ein Schwein gewesen wäre. Und sie hätten dort die und die Probleme gehabt. Und. Und das war natürlich für mich kein Thema.
Bloß nicht noch einmal einen Mann versorgen, tönt es aus der Damenecke. Zwei Ehen hat Hannelore hinter sich. Einem neuen Mann mit Temperament und Unternehmungsgeist gegenüber wäre sie nicht abgeneigt. Seinen Haushalt zu führen, hätte sie keine Lust.
Ich habe 40 Jahre meines Lebens für andere Hemden gewaschen und gebügelt. Das muss ich nicht mehr haben. Ne?
Marotten, Falten, kleine Vergesslichkeiten oder auch Krankheiten. Gerade die sind beim Kennenlernen oft Gesprächsthema. Ein echter Liebestöter.
Ach, ich habe da und ich habe da und so. Da denkst du, mein Gott.
Gerd kommt seit 2 Jahren zu den Treffen nach Düsseldorf. Er ist 68, ein fröhlicher, aktiver Witwer, der in seiner Freizeit gerne tanzt, seinen Haushalt allein tipptopp hält und gut aussieht. Ein Schnäppchen eigentlich. Doch immer noch ist er allein. Und das liegt für ihn ohne Zweifel an den Damen und deren Wünschen nach Versorgung.
Die Damen wollen in der Regel alles Männer haben, die Geld haben. Ich hatte eine Dame, die hat dann zu mir gesagt, ich würde ja gern mit dir. Aber ich habe einen Bekannten, der ist 80, der erfüllt mir jeden Wunsch. Die Damen, die suchen Partner, die Geld haben.
Naja, manchmal scheint sogar was dran zu sein, meint Waltraud. Sie weiß, wovon sie spricht.
Ich habe das gemacht, ich habe geheiratet für Geld. Es war die Hölle, ich würde nie wieder tun. Also lieber arm und glücklich, wie reich und so was Doofes am Hals.
Monika organisiert seit 4 Jahren die Treffen für alle, die beim Seniorenportal 50+ mitmachen. Geduldig lädt sie immer wieder zum Stammtisch ein. Trotzdem herrscht Männermangel.
Bei den Männern, ich könnte so 3 Listen veröffentlichen, die antworten einfach nicht.
Gerd ist eine Ausnahme. Der Witwer ist mit Feuer und Flamme dabei, genießt es, mit den anderen Spaß zu haben und vielleicht ist ja irgendwann einmal die Richtige dabei. Seine Devise lautet nach 48 Jahren Ehe:
Die Vergangenheit nicht vergessen, aber man muss an die Zukunft denken.
An die Zukunft denken ist immer gut. Montag zum Beispiel gibt es hier für Sie bei WDR 5 wieder unsere Wirtschaftssendung Profit. Für heute war es das. Ich bin Sarah Pradl, wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Samstag und jetzt gibt's hier für Sie das Echo des Tages. Machen Sie es gut.
Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.